Alles klar, Klassik. Das Update mit Axel Brüggemann. Und der begrüßt euch zu einer ganz besonderen und ganz besonders spannenden, wie ich jedenfalls finde, Ausgabe von Alles klar Klassik, dem Podcast der Liss-Mohn-Stiftung. Heute habe ich zwei Gäste, zwei Musikerinnen, die mit ihrer Arbeit auch ihre eigene Biografie verbinden. Und das ist auch das Thema. Wo komme ich her? Wie mache ich Musik? Das will ich fragen. Unter anderem die Geigerin Lisa Batjaschwili. Sie wurde geboren in Georgien, ist aufgewachsen in Deutschland und hat die Bande zu ihrer alten Heimat nie abreißen lassen. Im Gegenteil, ich habe sie kennengelernt, ich glaube, es war vor ungefähr 10 Jahren. Da hat Lisa Batjaschwili Schulen und Musikschulen in ihrer Heimat in Georgien wieder aufgebaut, ist durch die Gegend gezogen und hat versucht, eine Infrastruktur zu schaffen, damit Menschen, Kinder und Jugendliche in Georgien überhaupt an die musikalische Bildung kommen können. Georgien ist ein Land, wir haben das in den Nachrichten alle verfolgt, das gerade um seine Freiheit kämpft, um seine Orientierung zwischen Europa und Russland, und ein Großteil der Georgierinnen und Georgier stand in den letzten Wochen und Monaten auf der Straße, um gegen Gesetze zu demonstrieren, mit denen Georgien in Richtung Russland getrieben werden sollte. Der Freiheitswillen Europas ist sehr groß und er findet auch Ausdruck in der Musik. Lisa Batjaschwili hat 3 Jahre lang darum gekämpft, dass das Europakonzert der Berliner Philharmoniker in Georgien stattfindet. Das ist nun passiert Anfang des Jahres und ihre Konzerte, ja, die waren ein politisches Statement. Viele junge Menschen saßen da in den Rängen mit Europafahnen und haben nicht nur Lisa Batjaschwili, den Berliner Philharmonikern und ihrer Musik zugejubelt, sondern eben auch der Verkörperung der Freiheit durch Musik. Der andere Gast, den ich heute bei Alles klar Klassik empfange, ist eine Dirigentin, Alondra Della Parra. Sie wurde zwar in den USA geboren, wuchs dann aber in Mexiko auf. Sie ist Tochter einer hochkulturellen Familie. Und eine ihrer ersten Handlungen als Musikerin war es, ein Orchester zu gründen, ein mexikanisch-US-amerikanisches Orchester, das über die Grenze hinaus ausstrahlen sollte. Auf der einen Seite natürlich mit der Hoffnung, mexikanisches Repertoire auch in den USA zu verankern, aber eben auch Musikerinnen und Musikern zu zeigen, dass man zwischen den Ländern vermitteln kann. Was ist aus diesem Projekt geworden und wie steht es um die politische Situation zwischen Mexiko und den USA? Gerade in diesen Tagen, da Joe Biden und Donald Trump an den Grenzen Wahlkampf machen. All das werden wir in diesem Podcast debattieren. Ich habe Alondra Della Parra und Lisa Batjaschwili in Luxemburg getroffen, in der Philharmonie in Luxemburg, denn dort wurde den beiden der Europäische Kulturpreis verliehen. Anfangen tut dieser Podcast mit meinem Gespräch mit Lisa Batjaschwili. Ja, Lisa, wir haben das alle verfolgt. Ich habe es auf Instagram gesehen. Du warst in Georgien mit den Berliner Philharmonikern. Das Auditorium war voll. Die Leute haben Europaflaggen geweht. Du standst da unten. Ihr seid, glaube ich, kaum zur Aufführung gekommen, weil die ganze Stadt voller Demonstranten war. Wie war das für dich am Ende dieses Konzertes, als Nicht-Europäerin für Europa da auf der Bühne zu stehen mit deinen Landsleuten?
Ich glaube, in dieser Zeit war das ein ganz wichtiges und starkes Statement, auch vom Orchester natürlich. Und ich bedanke mich ganz herzlich bei den Berliner Philharmonikern, dass sie auch in dieser sehr unruhigen Zeit doch trotzdem nach Georgien gekommen sind. Wir haben natürlich das Europakonzert seit 3 Jahren schon geplant. Es sollte eine große Feier sein, weil Georgien hat ja letztes Jahr einen Kandidatenstatus für Europäische Union bekommen. Und dann kam aber im April ein neues Gesetz, was natürlich die Demokratie schadet, was den Entwicklungen, die Georgien durchmacht, um überhaupt Teil der europäischen Familie zu werden, auch wirklich sehr nicht zu Nutzen kommt. Genau das Gegenteil. Und dann haben ganze junge Leute, die ganze neue Generation sehr stark demonstriert, zu Recht. Leider ist das Gesetz trotzdem durchgezogen worden und genau mittendrin kamen die Berliner Philharmoniker mit dem Europakonzert. Und ich glaube, das heißt einfach, dass wir ein Land sind, was trotzdem auf jeden Fall in die europäische Familie gehört. Wir haben eine Generation, die jetzt ganz anders ist als die vorher. Die haben ja auch mit der Sowjetunion überhaupt nichts mehr zu tun. Ich glaube tatsächlich, dass die Sowjetunion so wirklich seine Spuren hinterlassen hat, sogar bei den Leuten in meiner Generation.
Deine Eltern? Also ich meine, kommen wir gleich nochmal zu.
Bei mir ist es ja nochmal ein bisschen anders, weil mein Vater war einer von wenigen Leuten, die nach Europa reisen durften, und dann wusste ich, wie es dort ist, und es war irgendwie so ein, immer dieser große Traum und Vision und ein Ziel, nach Europa zu kommen. Aber was ich sagen möchte, jetzt die ganze junge Leute, ich glaube, für die ist es ganz klar, es gibt nicht mehr diese demagogische und diktatorische Art, wie die Sowjetunion damals, die sie jetzt verstummen wird, weil die Menschen in Georgien sehr freiheitsstrebend sind.
Gleichzeitig haben wir aber natürlich auch in anderen Ländern Proteste gesehen und haben auch gesehen, wie sie dann wieder verstummen. Also Weißrussland, Belarus ist ein Beispiel, auch mit vielen Musikern, übrigens auch Leuten aus Deutschland. Ne? Kolesnikova, die ist Flötistin in Stuttgart gewesen, ist jetzt im Gefängnis. Also da haben wir auch alle gedacht, das ist jetzt der Aufbruch, da hört's auf. Dann haben wir es in der Ukraine gesehen, haben gedacht, okay, da sind jetzt die Grenzen ein für alle Mal gesetzt. Wir müssen lernen, sie sind nicht gesetzt. Also es scheint ja so wahnsinnig viel Unberechenbares zu sein an der Grenze zu Russland auch, oder?
Ich glaube, das ist sehr berechenbar, leider. Russland will einfach nicht, dass die ganzen kleinen Länder sich Richtung Europa entwickeln. Das ist ja ganz klar. Und die gehen, die haben keine Angst um irgendwelche Rechte, menschliche Rechte und überhaupt. Das ist natürlich ein großes Thema. Und ich glaube, ganz wichtig ist, dass Europa jetzt ganz bewusst einen Punkt setzt. Und ich glaube, wir bewegen uns in eine richtige Richtung, aber es braucht es mehr. Und die Länder müssen auch irgendwie spüren, dass sie tatsächlich auch unterstützt werden, nicht nur mit Worten. Russland muss natürlich zu spüren bekommen, dass es nicht einfach ohne Ende andere Länder angreifen kann. Und wir sind eben in dieser Zeit, in dieser Umbruchzeit, wo sich das entscheiden wird.
Das erste Mal, dass ich dich kennengelernt habe, da bist du gerade nach Georgien gefahren, hast alte Musikstätten wieder aufgebaut, hast deine alte Lehrerin, glaube ich, getroffen. Das waren heruntergekommene Musikschulen, wo du geholfen hast, Musik wieder zu implantieren, wahrscheinlich auch als Zeichen eines Freigeistes, einer Freiheit. Das ist interessant, wir hatten Oksana Linnew in diesem Podcast, und zwar noch vor dem richtigen Angriff auf Kiew und so weiter und so fort. Und da ging es erstmal darum, sie hat in Lviv eine Mozart-Skulptur aufstellen lassen, die modern war. Und da gab es die Ostukraine, die hat gesagt, du Verräterin. Und die Westukraine hat gesagt, ja, genau das ist der Mozart, der ja auch hier in Lviv Konzertmeister war. Und wir wollen diese moderne Skulptur haben. Also wir orientieren uns nach Westen. Was ich sagen will ist, da war Kultur tatsächlich auch noch ein Ausdruck und ein umkämpfter Ausdruck zwischen Ost und West. Siehst du das in Georgien ähnlich, dass sozusagen deine Sozialisation auch mit europäischer Kultur, mit klassischer Musik tatsächlich ein Ausdruck für einen Freigeist ist?
Auf jeden Fall. Ich glaube, auch alle in der Musikbranche generell, auch nicht nur in Klassik, sondern auch Jazz, Pop und generell Künstler, besonders die, sagen wir mal so, die erfolgreichen Künstler, die sind alle ganz einig. Sie sind da wirklich, kämpfen auch eben darum, dass wir uns öffnen, dass wir wirklich auch in diese europäische, was ist Europa eigentlich? Das ist auch nochmal die Frage. Wir haben ja auch ganz große Probleme hier und vor allem große Probleme mit Selbstbewusstsein. Ich glaube, das ist etwas ganz Wichtiges, dass die Menschen in Europa einig sind, mehr denn je, und dann auch diese Ausstrahlung haben, sodass man auch wirklich versteht, warum man auch dabei sein möchte. Und ich glaube, Musik, natürlich ist es die Sprache der Freiheit überhaupt und eine Kommunikation. Jeder große Musiker ist frei, sonst kann er gar nicht. Und auch in der Zeit der Sowjetunions, die Menschen haben eben diese Freiheit durch ihre Kunst gesucht und gefunden. Jetzt habe ich seitdem auch eine Stiftung gegründet, und die jungen Musiker sind einfach unglaublich. Die geben mir auch so viel Kraft, so viel Hoffnung. Und ich glaube, sie sprechen für ihr Land. Und es sind wirklich die besten Visitkarten.
Deshalb ist Musik ja und Kultur grundsätzlich wahrscheinlich auch immer so heiß umkämpft. Ja? Also wer die Musik spielt, bestimmt auch die Stimmung eines Landes wahrscheinlich. Ich habe kurz nach eurem Konzert mit Olaf Manninger auch für einen Podcast geredet, noch am Flughafen, glaube ich, aus Georgien, bevor er nach Berlin geflogen ist. Er hat gesagt, sowas hat er noch nie erlebt. Also diese Massen auf der Straße, ihr seid ja kaum zum Konzerthaus gekommen. Wie war das für dich? Weil gleichzeitig war ja auch der Präsident, glaube ich, anwesend. Also das ist ja eine schwierige Situation auch gewesen. Auf der einen Seite ist man repräsentativ, auf der anderen Seite demonstriert man. Wie hast du diese Gemengelage wahrgenommen?
Ja, es war sehr schwierig für mich, weil die Präsidentin von heute ist eigentlich in der Opposition mit der Regierung und sie war im Konzert. Der Premierminister sollte auch kommen. Der ist aber am Ende nicht gekommen, weil er natürlich sehr beschäftigt war mit den ganzen Demonstrationen und die Situation war sehr, sehr angespannt, weil wir eigentlich natürlich diese Botschaft mitgebracht haben, wir wollen europäische Kultur verbreiten, wir kommen damit an, aber in dem Moment war Europa eben dieses schwierige Thema. Durchsicht ist neu gesetzt das wird natürlich eine Weile jetzt dauern, weil die Wahlen sind im Oktober und bis dahin erwartet man in Georgien eigentlich ständig Demonstrationen und eigentlich eine Art Änderung. Aber wir haben natürlich im Hinterkopf, denken wir daran, wie wird Russland reagieren. Und das ist natürlich die Hauptsache. Wir sind ein kleines Land und man muss einfach extrem aufpassen im Moment. Und trotzdem muss man kämpfen für das, woran man glaubt.
Wenn ich das richtig verstehe, deine Perspektive ist, warten auf die nächste Wahl auf jeden Fall, damit auch die Menschen in Georgien nochmal sozusagen abstimmen und dann auch die Hoffnung auf Solidarität aus Europa.
Ich glaube, dass es müsste eine Veränderung geben. Ich glaube generell, dass es nicht geht, dass eine Regierung so viele Jahre bleibt. Also die Regierung jetzt ist schon seit 2012 da und wir wissen, wie ungesund das ist. Wie ungesund es ist, dass in Russland auch dieselbe Regierung seit 2002 ist und allen Ländern. Dass es die Menschen, die an der Macht kommen, müssen auch fähig sein, das einfach ihren Posten weiterzugeben an jemand anderen. Demokratie ist jung in Georgien. Immerhin gibt es eine, auch wenn sie sehr zerbrechlich ist und momentan besonders. Aber ich finde das trotzdem toll, dass wir das als eins der wenigen Republiken nach dem Zerfall der Sowjetunion geschafft haben, eine Demokratie zu gründen. Und das zeigt sich jetzt auch wirklich in diesem Geist, was gerade momentan dort ist, was wirklich nach Freiheit schreit.
Letzte Frage, nochmal, um auf die Musik zurückzukommen. Also nochmal, ich habe diese Bilder auf Instagram ja nur gesehen. Und auch da, du hast gesagt, auf der einen Seite die Musikerinnen und Musiker, die du förderst, sind junge Menschen, die auch dieses Bestreben nach Demokratie, nach Freiheit haben. Und ich habe das so wahrgenommen, auch bei diesem Konzert, das waren sehr viele junge Menschen, die ja wirklich euphorisch applaudiert haben. Das war nicht das klassische, Münchner philharmonische Konzert, ja, sondern da war ja richtig was los. Ja. War das für dich auch Gänsehaut? War das für dich? Ja, was war das für dich?
Für die Menschen war es einfach außerhalb dieser politischen Situation ganz bewusst, was es für ein historischer Moment ist, dass Berliner Philharmoniker da sind. Stellen Sie sich vor, das ist das erste große Orchester aus dem Westen, was nach Georgien gekommen ist, dann gleich auch vielleicht das Beste. In 1966 gab es das Cleveland Orchestra, das ist das einzige Mal, dass eben so ein großes Orchester in Georgien gespielt hat. Diese Generation hat noch nie live so ein Orchester gehört. Und das war eigentlich das Hauptziel, den Menschen die Möglichkeit zu geben, in diesen Sälen, sowohl in Zinandali, wo das Europakonzert stattfand, auch am nächsten Tag in der Oper, in Tbilisi, einfach diesen Klang anzubieten, den das Orchester macht und womit ich jedes Mal so verzaubert bin und immer wieder. Das werden die Leute einfach nicht vergessen. Und auch wenn die Situation eben so angespannt war, dieser Moment des Konzerts, der Musik wird für sie in ihren Herzen, ihren Erinnerungen für immer bleiben, das ist ganz klar.
Und wir beobachten das und sind mit Herzen dabei und nicht nur mit Worten. Vielen herzlichen Dank.
Dankeschön.
Lisa Batyashvili war das. Ja, das ist schon beeindruckend, welche Rolle die Musik, die Kultur im Kampf um Freiheit spielt. Wir reisen einmal über die Kontinente hinweg an die Grenze von Mexiko zu den USA. Und dort engagiert sich Alondra de la Parra. Sie hat, ich habe es eben schon erzählt, in jungen Jahren ein Orchester gegründet, ein mexikanisch-amerikanisches Orchester, und setzt sich ein für die Vermittlung der Kulturen genau an dieser heiklen Grenze. Auch mit ihr habe ich in Luxemburg gesprochen. Allerdings, weil es für uns beide leichter war, auf Englisch, aber ich denke, damit habt ihr kein Problem. Also, hier ist unser Gespräch. When one looks at your biography, and I mean, one of the first great projects you did is this Mexican-American orchestra. If you look at the situation right now, I mean, Joe Biden just went there and said, we have to regulate immigration. Did this orchestra have any purpose, or did it have any, did it change anything?
It started at the Mexican as the Mexican American Orchestra, but then it became the Philharmonic Orchestra of the Americas, and it was a project that I started at when I was 23 years old. So that's 20 years ago. Imagine. The aim was to make the music of the Americas become an essential part of every orchestra's core repertoire. And back 20 years ago, I must say, it was a very different landscape. And I have seen a huge change since then in terms of the awareness and perception of the Mexican and Latin American repertoire. And I think, of course, we contributed in that, but also many of my colleagues like Rolando, like Andrés Orozco Estrada, of course, Gustavo Dudamel, Gabriela Montero. We have people like Sol Gaveta, of course. And I think it's more a generation of artists that also helped that. But today I feel that there's a lot more awareness for our repertoire. Still not as much as I wish, but it's on its way. You know, in 2019, the most performed piece of classical music, orchestral music, was the Danzón No. 2 by Arturo Márquez in the world.
Really?
More than the Bolero.
Wow.
Which is a big, big deal. When I heard that, I thought, okay.
Yeah, but this is repertoire, you know, and this is great, and I think it is worth the work. Mm-hmm. But if you then look on the situation of people and how the political atmosphere is, one could doubt that culture actually could change something. I mean, another example, your grandmother, if I'm informed right, she drew cartoons and wrote books and kind of had cartoon books to change society as well, to change the awareness of black Mexican people in the streets, poor people. She really did a celebration of that. Do you have this spirit as well as a musician, that you think that your music could not just change the repertoire of orchestras, but the mind of people?
Absolutely. Well, through my projects that I've been starting, I was actually came around a video today from 20 years ago. I will show it to you. My project called Harmonia Social is a project inspired by the Venezuelan model of José Antonio Abreu, which helps children perform and learn in orchestra every day, like El Sistema. So now we have 150 kids enrolled in this program in 3 different states, and my aim is to reach 1,000 in the next 2-3 years. And a child who is in an orchestra immediately learns teamwork, self-awareness, abstraction, counting, respect to others, respect for themselves, being part of a collective success, and knowing that all this effort that one puts into playing an instrument and performing a piece is only for the sole purpose of making others have a beautiful feeling, imagine something, dream of something. So imagine if every child could have this opportunity and grow up as adults with this sort of humanitarian tools, the world will be and can change. So I am doing what I can, and I believe that that's the way to change things, through the children. And every time I can, I do more. And I think it is through art that we can get to the under the skin of people.
So perhaps Donald Trump should have learned an instrument, and then the world would be better.
100%. It's a funny joke, but actually, he obviously did not go have an orchestral experience, because he would be a completely different person. I completely believe it, yes.
There are these pictures on my mind of a seesaw with two children on the border between Mexico and the United States. On the one side of the seesaw, there is a Mexican child. On the other hand, there is an American child. And they are both playing together, divided by the fence, but still, yeah, playing together. Is that a kind of a symbol of music as well?
100%. I love that analogy. And I think in music, all those issues of border, nationality, gender, age, background disappear. Because, of course, you bring who you are to the music, but only the essence of your learning and your sensibility. But it doesn't really play a role other than how you imagine things. But at the time of playing music, it's really like playing a game, having fun like children in this open, imaginative, constructive, creative space. And that's how we can all relate with all these orchestras, with so many musicians, with different ages and backgrounds and personalities. Yet we're all silent. We don't say any words. And through just sound, we have to connect. So basically, all these other things have to be wiped away. And it's just the essence of the human being that connects. And that's one of the most beautiful things that we do in orchestras. And there's so much communication that is unspoken. And in that non-spoken communication, non-verbal communication, we can say a lot.
In one interview, you talked about your family sitting in Mexico, your grandmother was still there, your parents, and all always discussing in the evening the situation of the world, the situation of your country, the situation of music and culture. Do these family gatherings still happen?
Yes, my family is very... We call it muégano, very together, yes. And the essence of the Mexican family is sitting around a table and talking.
And eating,
of course, delicious food. But
and making music.
There was always guitars, there was always piano, there was always singing. And I think the core of it is that in my family, most of us are artists. And so many times the reunions, you don't know what the topic really is because everybody's talking at the same time. And sometimes they look like they're disagreeing, but actually talking about the same thing or the opposite.
They need a conductor to organize things.
Yes, they think they're in agreement, but actually they're completely talking about different topics. Sometimes I'm thinking, are they really communicating? But it's really fun. It's really spontaneous, creative, and full of life. The context of my family members, they're colorful people in personality. Personality-wise, really, really, with so many ideas. And so, yeah, that still happens, yeah.
But how do they look on the situation right now? Because the tension is more and more, isn't it? And again, I tried the last time, but I mean, if we see the situation in the States with the election coming up, with the eventuality of Donald Trump being president again, is that a topic for you personally and for your family, for Mexicans, or... Are you fearful there, or what can you do?
Of course. I mean, we are in such a political turmoil, I think, in general, in the world. And it's hard to understand what's going on in my country. We just elected the first female president a few days ago, which I think is a really good thing that our strongest two candidates were both women. So that structurally just says a lot about how much the landscape and the Mexican mentality has changed. And that makes me very, very happy that we are there, because it's been an extremely macho country for so many years, or as long as we can remember. So that's a big, big step. But of course, it's still a divided country that we have to unify. And I hope that our first woman president, Claudia Sheinbaum, can work on that. You know, I was hoping that her, and I still am, maybe innocently, but my dream is that she would appoint the opposition candidate in her cabinet as the first thing she does. I think that would be such a symbol of new leadership and female leadership, if I may. But anyway, that's just a dream. And of course, anything that happens in the US affects us directly. And we have to be careful and aware. And also, you know, half of the immigrants of the US or more are Mexican. So it's very important for us what's going on there.
On a price like this, you meet people like Lisa Batyashvili, who comes from Georgia. She just was there with the Berlin Philharmonics and saw this European tendency of the people who want to be free, who don't want to be occupied, or move into this Russian direction. We will see Fatma Said, whose father as well was in the Party of Liberation in Egypt. And we in Europe always think, it's our music and everything seems to be peaceful, even though it is not, as we see with Ukraine and Russia. But if you gather together, what role does music play in a crazy world for you? Is it a home base? Is this a security? Or is it a mission?
I think it's both. And I think it's really beautiful that tonight we get to perform with both Lisa and Fatma, both artists I admire and I have performed with before. And I think we share that vision from our roots and our own proud of our own culture, and also a big commitment to our countries to change things there through. I know Lisa has her foundation. I have my foundation. I know that Fatma is also very active. And I think we have a sense of duty, the three of us, to our own countries, but also we are connected in the international European music world, where we get to perform with other people and see many cultures, and that gives the sense of a global perception of things. And for me, making music, it is a mission, because that's where we can touch people's hearts and seriously, like, really shake people. Because the beauty of music is that when you're exposed to it and you're in a concert hall, you don't get to choose if you're moved. You're at the expense of music, and music can decide to shake you if she, or I think she is a she, if she wants.
It's better than me.
Yeah, and if she wants. And in the case, yeah, of being at safety, yes. I love, for me, the thought of tonight being on stage with them and with all the orchestra members. It's a peaceful place. It's a place I want to go in a world where there's so much information, so much overload of stimuli, to go to just make music with our hands, with our gestures, with our minds. I love the fact that what we do is 100% human. There's no machine involved. And it's I think every day we realize how little we get that is only human. And what we do stays in the human realm 100%. And I think more and more people will be thirsty for it and understand how beautiful and how special this experience of the orchestra is.
So let's take care of her, the music. Yeah. Thank you very much.
Thank you.
Ja, ist es nicht großartig zu sehen, dass überall auf der Welt die Musik den Menschen doch dann Halt gibt und dass die Grundvoraussetzung für Musik vielleicht tatsächlich auch die Sehnsucht nach Freiheit ist und weshalb es wichtig ist, dass wir diese Freiheit immer wieder einfordern und für diese Freiheit kämpfen. Lisa Batyashvili und Alondra de la Parra machen das beide auf ihre Art und ich finde, wir sollten sie dabei auch unterstützen. Das war's für heute bei Alles klar Klassik, dem Podcast der Lismon Stiftung. Nächste Woche geht's weiter. Nächste Woche ist Doro wieder da. Dann werden wir die Klassikwoche Revue passieren lassen. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Haltet die Ohren steif und bis dann.